Der Torero Trader Insights Podcast wird dir präsentiert von Investui. Investui ist die einfache und intelligente Art, mit Hilfe von Markteffekten zu investieren. Wie das genau geht und welche Renditen möglich sind, das erfährst du nach deinem Klick auf den Link in den Shownotes. Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wieland Alt. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Torero Trader Insights Podcast. In dieser Folge habe ich Christoph Radecker mit im Gespräch. Christoph Radecker ist für den Ninja Trader in Europa zuständig und da bin ich natürlich ganz gespannt, was so seine Erfahrungen sind im Umgang mit Tradern. Er ist schon seit über 20 Jahren im Börsenhandel dabei und kennt die Industrie und auch die Szene schon seit Ewigkeiten und dementsprechend ist es natürlich ein sehr, sehr spannendes Gespräch, wenn wir über die Insights und über die Befindlichkeiten der Branche sprechen. Also ich wünsche dir viel Spaß. Aber bitte achte vorher noch auf die Risikohinweise und vergiss nicht, dein persönliches Traders-Magazin zu sichern. Alle Daten dazu weiter in den Shownotes. Und jetzt geht's los. Ich bin jetzt zusammen mit dem Christoph Radecker. Christoph Radecker ist der Business Development Director für Europa vom Ninja Trader, einer Trading-Plattform, einer Trading-Software, die eine weite Verbreitung hat, weltweit vor allen Dingen auch. Und Christoph hat schon eine ganze Menge gesehen im Business, in der Industrie, ist natürlich selber auch Trader. Und ich bin natürlich gespannt, lieber Christoph, was du alles so mitgebracht hast an Insights und an Insiderwissen vor allen Dingen auch. Und dementsprechend freue ich mich auf unser Gespräch und willkommen.
Ja, hi. Freut mich. Wir kennen uns ja schon länger. Wir haben schon einige Dinge auch miteinander gemacht. Und so ist das immer auch, sage ich mal, eben gekommen. Ja, und dachte mir, wir quatschen einfach mal und dann schauen wir mal, wo das Ganze hinführt, ob wir es überhaupt hernehmen können oder nicht.
Ja, wir sind jetzt ein bisschen off-topic, weil das ist genau der Punkt. Wir hatten uns mal darüber unterhalten und du meinst, ja Mensch, ich habe irgendwie schon auch ganz viel gesehen, ganz viel kommen und gehen sehen und zwar auf Trader-Seite, aber auch auf irgendwie Industrie-Seite, Broker-Seite, Software-Seite und das finde ich natürlich spannend, denn am Ende, wenn es um Trading geht und wir uns wirklich so auch, indem wir mal so typische Messen oder so mit den Leuten unterhalten, mit den Menschen unterhalten, da geht es ja eher erstmal darum, wo steht denn der DAX heute oder morgen und wo könnte er zum Jahresende stehen und all diese ganzen Geschichten. Aber am Ende steckt ja ganz, ganz viel anderes noch dahinter und da drin, weil der DAX, der steigt ja nicht irgendwie aus eigener Kraft heraus, sondern da gibt es ja ganz viele Händler, die natürlich über eine gewisse Software handeln müssen. Da gibt es Finanzintermediäre, die das Ganze dann eben auch bedienen und eben auch durchrouten. Und da gibt es natürlich institutionelle, professionelle Trader. Da gibt es aber auch Privatanleger oder auch den sogenannten Retail-Trader, der eben auch eben mitmischt, mit dabei ist. Und in all diesem ganzen, in dieser ganzen Gemengelage gibt es natürlich das eine oder andere, formulieren wir es mal, etwas dunkel angefärbte Schaf dabei, aber auch natürlich die, wo wir sagen können, auf die kannst du dich auch verlassen, mit denen kann man eben auch arbeiten. Und da bin ich natürlich mal gespannt, lieber Christoph, was du da so für Erfahrungswerte eben auch für uns bereithältst, ohne, und das sage ich gleich schon mal so ein bisschen als Disclaimer, ohne dass wir jetzt hier irgendwie mit Dreck um uns werfen, das ist nicht die Idee, sondern es geht eben auch darum, mal so ein bisschen zu gucken, aber bitte immer auf Niveau, damit wir uns hinterher richtig verstehen.
Bei mir, wie hat das angefangen? Ja? Also im Endeffekt beschäftige ich mich mit der Börse seit ich, wie gesagt, 18 bin. Ich bin jetzt 14, jetzt im Januar. Mhm. Ich war Mitte, Ende 20, da war ich dann kurz bevor ich mit dem Studium fertig war, dann dachte ich mir, was mache ich jetzt? Ich liebe Trading, ich will eigentlich Trader sein, habe aber das Geld nicht, um da komplett davon leben zu können. Also im Endeffekt, so, das war der Status. Und bin dann wirklich durch Zufall zu einem Ninja-Trader-Konto gekommen. Also Ninja-Trader-Konto, Ninja-Trader als Plattform oder zu einer Ninja-Trader-Broker-Firma. Also das werden wir dann ein bisschen aufklären in unserem Gespräch. Mhm. Im Grunde ist es so, es war wirklich ein reiner Zufall. Und es war wirklich so ein sogenanntes Add-on, so eine Erweiterung der Plattform. Also in dem Fall war es Ninja-Trader, wie ich eigentlich zu dem Produkt kam. In dem Fall war es so, es gab das Produkt, also dieses Add-on gab es für Ninja Trader und für die TradeStation. Die Kontoeröffnung für das Ninja Trader Konto war nämlich $5,000 zu dem damaligen Zeitpunkt. TradeStation war $20,000. 20.000 irgendwie wollte ich nicht oder hatte ich nicht damals. Und aus dem Grund bin ich dann dazu eben gekommen, dass es eben dann der Ninja Trader war. Also purer Zufall. Hatte aber rückblickend natürlich große Auswirkungen. Und die erste Auswirkung war die, dass das Produkt damals im Ganzen einfach um so viel besser war wie alles andere, was ich kannte. Also Ninja Trader war nicht meine erste Plattform. Also ich hatte andere Plattformen benutzt. Ich hatte beispielsweise einen Namen, kann ich sagen, Strategy Runner benutzt. Das war eigentlich im Rückblick eine coole Plattform, die aber wirklich ein Problem hatte, wenn es um Datenqualität ging. Und durch Zufall eben war ich dann durch Glück wirklich am richtigen, beim richtigen Produkt in dem Fall und dachte dann als, im Endeffekt als Konsequenz, dass ich das Produkt eben herbringen, nach Europa bringen. Also das war im Endeffekt dann die Idee. Also im Endeffekt war dann die Idee, okay, ich liebe Trading, ich finde das Produkt toll.
Ja. Ja.
Und im Endeffekt ist es so, ich habe einen Mehrwert gesehen für den Kunden, weil der Kunde im Grunde dann einfach mit einer Handelsoberfläche arbeiten kann, wo er zumindest akkurate Daten hat. Also für mich war damals die Plattform, das Plattformthema gar nicht das Entscheidende, sondern die Daten dahinter ist das Entscheidende. Mhm. Du kannst die schönste Plattform haben, die schönsten Farben dir anzeigt und die dir unglaublich gut gefällt, wenn die Daten, die mit der die Plattform gespeist wird, einfach schlecht sind, nicht akkurat oder verzögert oder gefiltert, wie auch immer, dann bringt dir die schönste Plattform nichts. Und im Endeffekt war das die Idee. Also ich wusste, das Produkt ist wirklich besser und im Endeffekt so wurde durch Zufall, haben wir das dann im Endeffekt hier aufgebaut. Ja, und so ist das eben auf uns gesagt, ist es losgegangen, also 2007 oder so, fing es an. Und das war natürlich rückblickend, weiß ich nicht, also Wahnsinn, weil im Endeffekt die Tage waren extrem lang. Also wenn man im Börsenbereich ist, dann weiß man, okay, die Eurex, die macht um 8 Uhr morgens auf. Die Amis machen nicht vor 22 Uhr zu, also da hatten wir 2-3 Wochen während dem Wechsel von Sommer- und Winterzeit, wo man dann ein bisschen früher Feierabend hat, aber ich sag mal so, ich war keinen Tag vor 12 im Bett. Und weiß da wirklich von Kunde 1, weiß ich jeden Kunden noch. Also ich habe ehrlich gesagt heute mit einem Kunden telefoniert, der war 2011 Kunde, der war 2011 schon Kunde. Genau, also so ist es losgegangen. Ja. Und habe da natürlich viel gesehen, viel schöne Dinge, aber natürlich wirklich einige wirklich wilde Dinge. Ja. beispielsweise, also, wie gesagt, dazu vielleicht später mehr, aber wie gesagt, ich habe da schon viel erlebt. Und im Grunde, worüber wir am Anfang gesprochen haben, wir möchten ein bisschen so einen Marktüberblick geben, wir möchten ein bisschen so Marktteilnehmer quatschen, was es gibt, Forex, CFDs, Futures, Aktien. Ja. Speziell mit dem Hintergrund, sagen wir, dass natürlich jetzt steuerlich natürlich sich in Deutschland natürlich auch einiges tut, was da vielleicht sinnhaftiger ist, vielleicht auch nicht. Und so fing es an. Also wie gesagt, 2007 fing es an und im Endeffekt haben wir jetzt eben Ende 2020, habe da auch eben viel gelernt, es hat sich einiges getan, habe da auch einige Produkte natürlich für mich auch entwickelt. Vielleicht kann ich da später noch ein bisschen drüber reden.
Klar.
Genau, das ist im Endeffekt jetzt so, würde ich zusammenfassen.
Ja.
Das ist mit 2007.
Ja, genau. Wow. Ist schon auf jeden Fall eine lange Zeitspanne und du hast eben einen Punkt genannt, auf den ich direkt schon mal zu sprechen kommen will, nämlich Thema Daten und Datenqualität. Weil tatsächlich ist schon so, wir haben ja heutzutage im Endeffekt einen allumfassenden Zugang zu Daten in allen möglichen Arten und Weisen. Ja, ob es jetzt die Gratis-Plattform ist, die ich von meinem CFD und Forex-Broker bekomme, die letztendlich ja auch die allermeisten halt kennen, können wir mal ganz klar sagen. Das ist zum Beispiel dann der MetaTrader, der dann eben mit Forex und CFD-Daten vom Broker gespeist wird. Oder ob es dann auf der Internetplattform, eine dieser ganzen Finanzplattformen, etwas ist, wo wir uns dann eben einfach Datenfeeds anschauen können, die von verschiedenen Banken oder Direktbanken dann angeboten werden oder von Emittenten auch mit angeboten werden und so weiter und so fort. Und da bin ich tatsächlich selbst auch nicht so sicher, sind die wirklich so verlässlich, die Daten, oder sollten wir da eher vorsichtig sein?
Ja gut, also im Grunde ist es so, dass man wirklich unterscheiden muss zwischen dem, was wirklich kostenfrei zugänglich ist, und dem, was wirklich Geld kostet. Also Daten ist ein spannendes Thema. Daten sind auch wirklich zum Teil schweineteuer. Mhm. Und das Ganze, jeder hat da irgendwo einen Einstiegspunkt. Ja. Und im Grunde in Deutschland gibt es meines Erachtens zwei Zugänge, wie die meisten Leute anfangen, oder vielleicht sogar drei. Entweder A, der Sparplan, B, Hebelzertifikate, Optionsscheine, was eine Riesenlobby hat, ja, oder C, ist es Volks-CFD. Das ist im Endeffekt wie der Start ist. Ja. Die Aktiengeschichte, da reichen die End-of-Day-Daten, da wirst du zum Thema Daten wenig wirklich Bezug haben. Im Optionsschein, Hebelzertifikat-Bereich wird es maximal so sein, dass du irgendwann mal lernst in hochvolatilen Phasen, dass der Emittent keine Kurse stellt. Ja, also da kommt vielleicht dann das erste Fragezeichen, was denn das Ganze denn bedeutet. Ja. Und das dritte ist dann Forex-CFDs, wo es dann zum Teil abenteuerlich wird, meines Erachtens. Und das ist jetzt nicht so, dass das schlecht ist, sondern es ist einfach so, es wird abenteuerlich, weil es eben so viele unterschiedliche Dinge gibt. Ja. Mhm. Es gibt tolle Forex-CFD-Anbieter und es gibt natürlich irgendwelche im Wilden Westen, wo es natürlich abenteuerlich ist. Ja. Mhm. Es gibt natürlich ein paar Websites, wo man sich darüber informieren kann. Genau, und dann ist natürlich so, wenn dir jetzt jemand was kostenlos gibt, dann hast du nur ein Produkt da, wo du dann im Endeffekt natürlich dann irgendwo Daten bekommst, ob die dann wirklich akkurat sind. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass das nicht so ist. Ja. Im Regelfall im Volks-CFD beispielsweise, was am einfachsten ist, im Volks-CFD-Bereich liefert dir der Broker im Grunde die Daten. Und und im Endeffekt handelst du natürlich aufgrund der Daten, was dir der Broker liefert.
Ja.
Und entsprechend, sage ich mal, bist du dem Ganzen dann natürlich irgendwo ausgeliefert, sage ich mal. Ja, weil du eben im Endeffekt dann einen subjektiven Eindruck hast. Also im Volksbereich, nehmen wir mal den CFD. Der CFD, sag ich mal, soll ja idealerweise irgendeinen Index so gut wie möglich abbilden.
Zum Beispiel, ja.
Und im Grunde ist es natürlich so, ist das natürlich schon manipulierbar, ja, das Ganze. Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Also im Endeffekt, man kann es ja googeln. Ja, das ist jetzt das ist öffentlich zugängliche Information. Also ist mir jetzt auch selber passiert, das ist auch her. Das war sogar vor 2007. Also ich habe 2007 schon Futures gehandelt. Mhm. Also das war es davor. Das war der MetaTrader 4. Das war damals eine Brokerfirma, die gibt es heute nicht mehr. Deswegen vielleicht kann man es reden, darüber sprechen. Das war damals in Hamburg Warngold FX Bank. Ja, weiß nicht, ob dir das
sagt. Nee, tatsächlich nicht.
Also Warngold FX Bank war ein Introducing Broker von Gang Capital. Und was die gemacht haben, war ganz abenteuerlich. Die haben gesagt, okay, der Euro-Dollar-Spread war damals bei denen 1,6 Pips. Das war super damals. Mhm. Ja, also heute, sagen wir, wenn der einer über 0,5 gibt, dann sagst du, was ist denn das? Ja, damals war das 1,6 Pips. Und was die gemacht haben, du hast dann die Order aufgegeben, haben da überall ein Pip Slippage gegeben. Also automatisiert wohlgemerkt. Ja. Also das ist, was beispielsweise MetaTrader 4 erlaubt. Also das ist beispielsweise etwas, was serverseitig bei der Software einstellbar ist. Ja, das ist nachlesbar, ehrlich gesagt. Ja.
Ah, okay. Also das heißt, vom Broker kann das, der gibt die Software halt raus, ist ja dann irgendwie, sagen wir, gebrandet, personalisiert. Und dann kann man das einstellen, wenn man das will. Also wohlgemerkt, wenn man das will.
Ja. Also ich muss wirklich sagen, es war irre. Ja, also das war wirklich irre. Weil wie gesagt, im Endeffekt, ich war damals nervlich auf alle Fälle noch sehr resilient. Ja. Und ich habe damals immer so ein, zwei Lot gehandelt, also Standardlot, also so 100.000, 200.000 Euro Dollar. Mhm. Und im Endeffekt ist es ja so, bei jedem Trade, den du machst, ich sage jetzt einfach mit einem Standardlot, bist du dann schon mal 10 Dollar weit mehr noch im Minus, weil du ein Pip-Slippage kriegst. Ja. Also statt 1 und dasselbe auch nochmal beim Rausgehen. Also wie gesagt, ist völlig irre und im Endeffekt, das weiß ich noch, ich habe damals irgendwie 10 Trades gemacht, waren irgendwie 200 Dollar an mehr Gebühren und habe das Konto wieder zugemacht. Also das war beispielsweise ein Konto, das hatte ich keine 3 Tage, weil man einmal kann Zufall sein, dreimal kann Zufall sein, dass man sich versieht. Ja? Ja. Du siehst jetzt irgendeinen Preis, aber die 1,20,000, ja, und auf einmal kriegst du halt einen Pip schlechter und du denkst dir, was war das? Und du denkst dir halt, nachdem du 10 Mal das bemerkt hast, ja, irgendwann langsam. Also ich war damals auf jeden Fall schon erfahren genug, dass ich das bemerkt habe, offen gesagt. Also wirklich abenteuerlich. Und das ist natürlich, jetzt sagen wir, wenn eine Software das erlaubt, dann ist natürlich klar, wenn du jetzt irgendwie auf irgendeiner Bahamas-Insel einen Broker hast, dann kannst du nicht so sicher sein, dass das wirklich funktioniert. Ja, das Ganze ist natürlich weit besser geworden, das Ganze ist technisch ausgefeilter worden. Es gibt mittlerweile Bridges wie GoldEye oder habe Namen vergessen, OneZero ist eine, die sind so Tech-Firmen, die zumeist in Amerika sitzen, die tatsächlich es ermöglichen, dass du im MetaTrader auch eine gute Liquidity und eine faire Brokerage-Anbindung bekommst. Ja, es gibt es Firmen wie Davinex, die Volks-CFDs machen, wie LMAX, die sind alle in London, sind super. Ja, aber wie gesagt, im Generellen, da kommt ja der. Das ist im Grunde, das hört sich vielleicht blöd an, aber es ist eine Russenbude, ja, und entsprechend das kriegst du halt. Ja, ist so.
Wobei das Instrument ist ja nicht dafür zuständig, was derjenige dann auch macht, der es anwendet. Ja, das ist natürlich auch immer so die gleiche oder das gleiche Thema. Aber ja, eine Software, die so designt ist, dass sie Möglichkeiten bietet, wenn jemand sie nutzen möchte, spricht natürlich auch entsprechend an. Ne? Ich formuliere es mal etwas diplomatisch.
Im Grunde ist es halt einfach so, ich hab all die Jahre so eine gewisse Hassliebe dazu. Im Endeffekt ist es so, ich bin froh, dass es gibt, weil es natürlich extrem viele Leute in den Markt schwemmt.
Ja.
Auf der anderen Seite sagen wir, mag ich es nicht, weil ich natürlich auch genau weiß, dass ich im Endeffekt, wie gesagt, jetzt mittlerweile sehen wir die Statistiken bei den europäisch regulierten Firmen, dass 70-80% der Leute verbrennen halt ihr Geld, weil sie sich überhebeln und einfach nicht wissen, was sie tun. Das ist vielleicht auch eine Zahl, dass wir uns vielleicht ein bisschen über die Zahlen unterhalten, wie es denn zustande kommt, dass wirklich so viele Leute Geld verlieren.
Ja, wieso? Also ich habe eine Theorie, das hängt was viel mit dem eigenen Management zusammen, du sagst es schon, Hebel zu groß, also Positionsmanagement, Risikomanagement, aber glaube, wie siehst du das?
Es ist definitiv nur der Hebel. Also es ist ganz interessant. Also ich erkenne mich da ja zum Teil selber wieder. Ich bin ja auch nicht unfehlbar, sondern es ist einfach so. Es ist, der Hebel ist das, was die Konten killt. Ja. Und es ist ja logisch. Wie gesagt, der Mensch, sage ich mal, ist einfach irgendwie doch, dadurch, dass wir einfach Emotionen haben, reicht einfach mit diesem hohen Hebel nur eine Fehlentscheidung, damit, dass du dein Konto killst. Ja. Und also daher bin ich mir sicher, dass der Hebel ist. Ja. Und im Endeffekt Firmen, die eben diese hohen Hebel anbieten, rechnen natürlich auch damit, dass die Kunden das Geld verlieren. Ja. Also im Forex-CFD-Bereich also gibt es so sogenanntes A- und B-Booking. Ja. Und im Endeffekt ist es so, dass halt viele Broker wirklich jetzt nicht gegen den Kunden arbeiten. Das ist falsch. Die wetten halt einfach drauf, dass der Kunde oder dass 70-80% der Kunden Geld verlieren. Das ist die einfache Sache dahinter. Ja. Und dann sagen die halt natürlich, okay, du kriegst jetzt hier diesen Bonus, weil sie wissen, dass das Geld im Endeffekt auch bleibt. Das ist ja wie im Casino. Ja. Das ist im Endeffekt so ein bisschen wie Las Vegas. Und wir haben jetzt hier, sagen wir, speziell die letzten Monate oder Jahre, vielleicht die letzten 2-3 Jahre, sehen wir so diese, finde ich, so Wucherungen irgendwo. Ja. Speziell, wenn man sich mal so im Discord-Bereich umschaut oder auch, wie gesagt, im Social-Media-Bereich findest du wirklich so viel eklige Geschichten, wo einfach extrem viel falsche Versprechungen gemacht werden, meines Erachtens. Ja. Also ich weiß nicht, also im Endeffekt ist es so, ich bin da relativ tief drin in dem Thema, weil ich bei NinjaTrader eben, sagen wir, schon mit unserem Partnernetzwerk arbeite und natürlich, wir möchten natürlich so viele Partner haben wie möglich, logischerweise. Ja. Ja, ja. Da stolper ich jeden Tag über irgendeinen Volldeppen, auf gut Deutsch gesagt, ja, der irgendwie seine Oma verkaufen wird. Ja.
Ja. Ja, also ja, ich komme mal da rein, weil du hast natürlich recht, so krass das Thema Social Media und da siehst du eine Anzeige und das sind irgendwie die smarten Leute, ne, und wie die Friese sitzt, die Karre ist gepoliert, die Sonne scheint und das Bündel Geld kommt aus den Taschen gequollen. Ja, ich formuliere es mal ein bisschen drastischer.
Der Daytrader natürlich. Also erstens Daytrader und Scalper und Traded Order Flow.
Ja, ist, genau. Ja, ja, und
ja, aber
irgendwas Fancy-mäßiges halt. Ja, irgendwas, was kompliziert aussieht, aber relativ simpel eigentlich ist. Und wo dann irgendwie 152 Mark Euro 22 am Tag bei rauskommen. Sowas in der Art meinst du wahrscheinlich, ne?
Ich sag mal so, du kriegst halt im Endeffekt den perfekten Orderflow kurz verkauft, wie du extrem schnell reich wirst. Ja. Und im Endeffekt ist es so, der Kurs kostet irgendwie 200 Euro. Ja. Und das ist im Endeffekt die Trading-Szene, sage ich mal, hat alle paar Jahre wechselt die ihr Thema. Vor ein paar Jahren war es Markttechnik, da war Vogt, da gab es eben ein paar, die und im Endeffekt Markttechnik hat auf alle Fälle einen Punkt, finde ich. Also das ist auf alle Fälle, was Sinn macht, ja, ist auf alle Fälle auch irgendwo etwas, was man dauerhaft auch durchhalten kann, also den Trading-Ansatz. Aber dann kam eben Orderflow. Ja, also das hat eben begonnen in Amerika, ist in dieser Trend losgegangen, dass man eben gesagt hat, okay, schau tiefer in den Chart hinein, handel wie die Institutionellen. Und da sind damals eben diese ersten Pulse losgegangen und es ist dann rübergeschwappt nach Europa. Mhm. Und speziell dann, weil eigene Software eben geschrieben wurde dafür. Ja, das ist dann auch wieder mehr oder weniger, ich mag Russland sehr gern, aber im Endeffekt in dem Fall sind es wieder ein paar Russenfirmen, die dann in dem Bereich eben sehr, sehr aktiv worden sind. Und speziell eben im Affiliate-Marketing. Ja, die haben sich dann quasi hier deutsche oder europäische Trader gesucht, die eben im Endeffekt dann die Hände hochheben und sagen, okay, ich habe hier den Oberkurs, ja, mhm, folge mir. Und, und im Grunde ist es so, dass die natürlich auch nichts können. Ja, weil du kannst im Endeffekt handeln, ich meine, du machst das schon lang genug. Trading ist einfach ein Wahrscheinlichkeitsspiel irgendwo, ja, und du wirst nicht jeden Tag extreme Summen rausziehen. Du wirst, wenn du fünfstellig verdienen willst, wirst du auch irgendwo fünfstellig auch riskieren. Das ist einfach so. Ja. Du wirst keinen Trade haben, wo du $50 verdienst und $350 riskierst und eben das Vielfache davon eben rausziehst bei jedem Trade. Das ist Bullshit. Ja, gibt's nicht.
Ja, ja,
ist so. Und das ist halt aber das, was ehrlich gesagt in der Branche jetzt die letzten Jahre speziell passiert ist. Und das ist, das sagt mir schon irgendwo, was mich irgendwie ein bisschen zum Umdenken gebracht hat, jetzt persönlich, weil das halt wirklich ist auf gut Deutsch. Weißt du, also ich sag mal so, wenn das im Endeffekt Orderflow Trading hat natürlich einen Stellenwert, hat einen Punkt auch irgendwo, der natürlich, sag mal, sind diese Top einen halben Prozent zum Timing von dem Trade. Ja. Ja, also wenn du in der Lage bist, sage ich mal, einen Trade so zu analysieren und dann, sage ich mal, den zu perfektionieren mit Orderflow. Mhm. Ja, aber im Endeffekt brauchst du Orderflow auch nicht, wenn du beispielsweise Markttechnik anwendest. Ja, brauchst du nicht.
Ja. Ich meine, das ist ja immer die Tendenz, den Chart irgendwie entweder zu überfrachten. Das hat auch viel mit Show zu tun. Ich erinnere mich immer, jetzt bin ich ja nochmal 10 Jahre älter als du. Damals in den 80ern, da hatten ja alle irgendwie so diese super Hi-Fi-Racks. Ja, da war es wichtig, dass ganz viel leuchtete und blinkte. Und hattest am besten auch dein doppeltes Kassettendeck, auch wenn du eh keine Ahnung hattest, wie das ging. Und wichtig, du hattest mindestens einen 12-Band-Equalizer, der selbstverständlich an allen Ecken und Enden beleuchtet war. Ja, damit das auch wirklich richtig cool aussah. Und um dann eben richtig mitmischen zu können, hast du das Ganze eben auch noch in der Dunkelheit dann gemacht, ja, damit das noch irgendwie stylischer aussieht und vor allen Dingen nach noch mehr Können aussieht. Ja, so könnte man das dann vielleicht auch so sehen. Und diese Tendenz, die liegt uns Menschen ja inne. Ja, es ist immer verdächtig, wenn es so einfach aussieht. Ja, wenn du nur einen nackten Chart ansiehst, dann hast du vielleicht, dann könnte man von dir denken, du hast keine Ahnung. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall.
Ich bin da voll dabei. Also wie gesagt, im Grunde habe ich auch kein Problem, wenn du 5 Kassettendecks hast. Mein Problem ist das, und das ist das, wie gesagt, was mich persönlich abgeschreckt hat, die letzten Jahre auch von so Messen, dass eben die Leute im Endeffekt Geld irgendwo einzahlen mit diesen Versprechungen. Ja, also das ist so mein Problem. Ja, also das ist so, da habe ich keine Lust mehr, da irgendwie zu partizipieren. Also da bin ich zu lange dabei, dass ich da irgendwo auf die Show stehe. Aber das ist eben so, muss ich tatsächlich sagen, das ist die VTAD oder die IFTA-Geschichte, wo du machst, setzt sich da wirklich ab davon. Ja. Ja, ansonsten ist es wirklich zum Teil wie so ein Zirkus, der dir durch die Städte zieht. Sei es die verschiedenen Trading-Veranstaltungen, wo halt irgendwo dieselben Hampelmänner davor stehen. Also tut mir leid, das ist so ein kritischer Tag. Aber es ist wirklich so, es ist wie ein Zirkus und im Endeffekt sitzen halt dann davor diese 2, 3 Happelmänner, die im Endeffekt eh nicht traden, sondern eben Demo. Ja, also das ist eben der Punkt. Ja. Ja. Und wenn man das eben so lange macht wie jetzt ich und die Leute kennt, also ich kann nur sagen, eigentlich von all den Leuten, die da rumhupfen, waren sagen wir 95% Kunden von mir. Und ich kann nur sagen, von diesen Leuten können 80% keinen Kontoauszug lesen. Punkt. Ja. Und das ist eben schon sowas, wo ich vielleicht so ein bisschen, vielleicht nennen es ausgebrennt sein, ja, oder vielleicht irgendwo, wo ich einfach sage, okay, ich habe da ein Maß der Erfahrung erreicht, wo ich einfach sage, okay, diesen Scheiß mache ich nicht mehr so mit. Oder so. Mhm. Also ich habe eben als bei Ninja Trader, ich habe da wirklich 10 Jahre oder mehr, habe ich da wirklich Kundenbetreuung gemacht, Kundenakquise, Kundenbetreuung, habe mit Kunden gearbeitet, jeden Tag. Und ja. Das wollte ich nicht mehr machen. Jetzt, daher ist es so, mache ich jetzt eben diese Partnergeschichten. Und es ist deutlich interessanter jetzt für mich, weil ich es eben schon so lange mache. Aber ansonsten direkte Kundenbeziehung hätte ich nicht mehr wahrgenommen, weil mich das so nervt, muss ich tatsächlich sagen.
Ja, also es ist nachvollziehbar, weil natürlich, du sprichst es an, VTRD, IFTA, die Ausbildung, das ist einfach essentiell. Und das hat natürlich viel damit zu tun. Und du hast gesagt, Markttechnik beruht natürlich auf der DAO-Theorie. Das hat ja alles Hand und Fuß aus dem Sinne, weil es ja gewachsen ist. Sämtliche Themen haben ja Hand und Fuß, weil sie gewachsen sind. Die Frage ist halt einfach, kann ich wirklich das anwenden, weil ich es verstehe? Und warum verstehe ich es? Einfach, weil ich es immer wieder angewendet habe, weil ich es eben wirklich durchdrungen habe. Ja? Also warum habe ich Bücher geschrieben? Weil ich meine Gedanken geordnet habe dabei. Das ist einfach der Punkt. Ja, so. Und dazu brauchst du auch Zeit und Erfahrung. Und das muss ja eben alles auch wachsen. Also jetzt verlassen wir so ein bisschen die Handelsplattformgeschichte oder auch die Datenqualität. Aber was da draußen eben im Markt ist und was wir uns irgendwie natürlich auch klar machen müssen, dass du kannst einfach machen, was du willst. Du musst den Weg selber gehen. Du kannst dir jemanden holen, der dich dabei an der Hand hält. Trotzdem musst du selber gehen. Und da kannst du in den Chart kleben, was du möchtest, musst trotzdem selber gehen. Denn am Ende, du hast es auch gesagt, es ist ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Ja, also ich sage es ja immer wieder, auch dann in meiner Ausbildung, die einzige Frage, die wir uns im Trading wirklich beantworten müssen, ist, in welche Richtung geht der Markt in der nächsten Sitzung mit der höheren Wahrscheinlichkeit? Wenn du darauf eine Antwort gefunden hast, ist der Job gemacht. Ja, mehr kannst du nicht tun.
Im Grunde ist es so, klar, ich meine, welchen Ansatz, den du nutzt, ist egal. Das, was ich da sicher sagen kann, was nicht funktioniert, ist das, ich kenne keinen Händler, der ein DAX Future profitabel handelt auf Dauer. Mhm. Ich habe in all den Jahren keinen kennengelernt. Ich kenne keinen Daytrader, der den FDAX profitabel handelt. Keinen. Mhm. Ich kenne tausende Trader, wirklich tausende. Ja. Und ich weiß, dass Scalping nicht funktioniert für uns, für den Retail-Händler. Wenn du Profi bist, ja, ist das toll, ist das geil, ohne Frage. Ja. Aber FDAX funktioniert nicht, Scalping funktioniert nicht. Und dann sage ich, fällt in dieser ganzen Education-Industrie schon 70% weg.
Ja. Ja. Aber warum funktioniert denn Scalping nicht aus deiner Erfahrung? Ja.
Gut, also im Endeffekt sind wir Deutschen da ist der Deutsche da speziell. Sag mal, der Deutsche handelt im Endeffekt, man kann es auch bei diesen CFD-Statistiken, vielleicht wenn du bildest das mit ein, vielleicht verlinkt das. Im Grunde ist es so, der deutsche Trader handelt zwei Märkte, DAX und DAO. Ein bisschen Euro-Dollar. Mhm. Logischerweise handelt er DAX, weil er DAX mit DAX aufwächst irgendwo und handelt DAO. Und weil er Dow Jones kennt. Zwei Märkte, die sind nicht wirklich liquide. DAO geht ein bisschen, geht einigermaßen. DAX ist nicht liquide. DAX ist ein Witz. Ja. Es ist so, der DAX ist im Endeffekt von Instis mehr oder weniger dominiert und da hampeln halt ein paar kleine Trader in der Mitte. Also wenn du so einen Markt hast wie ein DAX Future, dann ist es so, dann hat der einen Punktwert von 25 Euro, ja. Einen Tickwert von 12,50. Gut. 20 Punkte brauchst du, bist du bei 500 Euro, tut richtig weh. Und dann bist du aber noch, sagen wir mal, in einer ganzen kleinen Granularität. Also du hast ein kleines Zeitintervall. Wir reden jetzt hier nicht vom 15-Minuten-Chart, 15 oder 60-Minuten-Chart, bist du nicht. Du bist wirklich wahrscheinlich in 2-Minuten-Bereich. Die Trader, was die Folgendes machen, ist, dass die gehen immer weiter in kleinere Zeiteinheiten und overtraden im Grunde. Ja. Hm. Und dann ist es so, macht es halt im Endeffekt, es funktioniert, die Trader machen dann 20 Trades am Tag und plus, 20 Trades plus. Und im Endeffekt ist dann so, dass im Grunde die großen Moves, die tatsächlichen Moves, die Ausbrüche, die großen, nehmen die nicht mit. Ja, die verhakeln sich in kleinen Zeitintervallen. Hm. Und das ist so. Also wie gesagt, das ist wirklich eine Beobachtung, die ich schon ganz lang mache. Das ist eben so ein Punkt, warum ich eigentlich der Meinung bin, dass Scalping nicht funktioniert. Was meines Erachtens funktioniert im Daytrade-Bereich, sind wirklich Ausbrüche aus größeren Zeiteinheiten. Ich mache sehr, sehr viel mit Systemen oder vollautomatisierten Systemen und das kann man dadurch eigentlich auch wirklich belegen. dass eben je kurzfristiger dass das Ganze wird, desto weniger profitabel wird es. Ja. Ich meine, es wird propagiert, wenn du einen Kontrakt handeln kannst, kannst du auch 10 Kontrakte handeln, ja, aber so einfach ist es ja nicht. Ja.
Nee, du brauchst natürlich, wenn du eben wirklich dann über Futures gehst, brauchst du natürlich auch ein entsprechendes Konto. Ne? Mikro machen keinen Sinn, wenn du kurzfristig handelst. Aus dem einfachen Grund, weil du für jeden einzelnen Mikro-Future ja auch deine Commission zahlen musst. Ja? Also das heißt, allein wenn du nur 2-3 Punkte mitnehmen willst, brauchst du gar nicht erst anzufangen, weil die Commission dir das wieder wegnimmt. Brauchst auch nicht zu skalieren dann über die einzelnen
Ich sage mal so, wir haben einen Game-Changer jetzt erlebt die letzten Jahre und das war diese Einführung der Micro-Futures bei den Amis.
Mhm, ja, klar.
Also die Eurex, sage ich mal, also die, keine Ahnung, die leben irgendwo, aber nicht irgendwie in der Realität. Ja, die haben mit dem DAX-Punkt jetzt von 5. Ist das einfach nicht zeitgemäß, ja. Mhm. Oder bei der zugrunde liegenden Volatilität, ja, also auch nicht. Ja. Und im Endeffekt, was die Amis gemacht haben, die CME, die haben im Endeffekt ein Instrument neu erschaffen, das ein Zehntel so groß war wie der E-Mini-Kontrakt. Mhm. Ja, und das ist im Endeffekt eine gute Geschichte, weil einfach jetzt natürlich Leute, die irgendwie ein 5.000-Dollar-Konto haben, können tatsächlich meines Erachtens jetzt irgendwo vernünftig machen.
Ja. Ja klar, nur dann bist du eben aber nicht mehr im kurzfristigsten Bereich, sondern bist du im Swing-Bereich. Ja? Mit dem Mikro-Future kannst du eher ein bisschen längerfristig rangehen, weil dich das nicht gleich weghaut, wie mit einem 5-Dollar-Kontrakt beispielsweise, ne? Oder höher.
Du hast zumindest die Möglichkeit. Also du kannst im Endeffekt ein Positionsmanagement betreiben, du kannst ein Money-Management betreiben. Ja?
Exakt.
Und kann eben, das kannst du, da kannst du aber die Eurex schon mal komplett knicken. Du bist der Retail-Händler, der Deutsche, sagen wir ja schon mal bei den Amis ist, ja, weil ein S&P Mini kennt, mal irgendwie, was weiß ich, vielleicht Nasdaq Future mal anschaut, da kommt man vielleicht ein bisschen eher hin, ja. Da sind schon tausende Dollar weg.
Ja.
Das ist schon richtig Geld verloren. Ja. Also im Endeffekt ist es so, das ist dann der hartnäckige Typ, der dann im Endeffekt hier das handelt. Also das ist zumindest meine Meinung, oder? Also sowas, was ich kennengelernt habe über die Jahre. Ja. Dass eben im Endeffekt der Deutsche dann leider wirklich an Instrumente hängt, die einfach leider einfach nicht passen. Ja. Und die Durchschnittskontogröße, sagen wir mal, so ein Futures-Händler, der anfängt, ja, das liegt vielleicht mal bei so 10.000, 15.000 Euro.
Mhm.
Ja. Und wenn du natürlich dann einen Markt handelst wie ein F-Tag, sagen wir mal, wo du einfach mal am Tag definitiv mal irgendwie so 3.000 Euro Schwankung hast, ja, mit einem Kontrakt von oben bis unten, von der Range gesehen, dann brennst du da, also hast du richtig Probleme.
Ja, ja.
Das, wie gesagt, dann ist der CFD wirklich definitiv besser.
Ja, also dann doch. Und das, ja, ist, eben der, und das ist eben der Grund, ja, deshalb gehen die Leute eben auf den CFD, dann haben sie eben unter Umständen vielleicht Schwierigkeiten mit der Datenqualität, dann ist die Datenqualität eben etwas interpretiert, ja, um das mal so dann zu sagen. Das heißt, du hast dann vielleicht den einen entscheidenden Punkt drüber oder drunter doch nicht oder eben doch oder mehr oder weniger oder wie auch immer. Und dann hast du den Salat halt auch. Das heißt, für mich stellt sich immer die Frage, hast du als Privatanleger eben einfach wirklich, hast du tatsächlich die Chance, in dem Spiel wirklich mitzumischen oder bist du eigentlich nur eingeladen als Zaungast und als derjenige, der die Party dann bezahlt?
Also es gibt definitiv Kunden und Konten, die Trader, die absolut profitabel sind. Mhm. Ja. Es ist halt einfach so, dass man im Grunde wahrscheinlich schon ein gewisses Lehrgeld zahlen muss, weil einfach, selbst wenn du eine Ausbildung machst, musst du erst mal zu dem Ausbilder kommen, der zu dir passt.
Klar.
Ja. Es ist einfach, im Endeffekt ist es einfach so, das muss zu deinem Charakter passen und am Anfang, das ist ja wie mit allem, weiß man nicht wirklich, ob es passt oder nicht. Das ist völlig normal meines Erachtens, dass man da nicht wirklich wissen kann. Ja, und dann ist es schon so, da muss man hartnäckig bleiben und auch die Zeit eben mitbringen können. Ja? Meines Erachtens sind da die US-Märkte geeigneter, weil du einfach, sagen wir von 3:30 deutscher Zeit bis 10 hast du ja Zeit. Wenn du jetzt berufstätig bist und kommst angenommen um 5 heim, hast du zumindest den Abendshandel noch. Gut, jetzt sage ich mal, mit Corona hatten Brokerfirmen einen unglaublichen Zuwachs. Ja. Daher, ja, also wie gesagt, muss ich da wirklich sagen, da ist der Ami einfach deutlich schlauer, ja, und hat da wirklich jetzt was gebaut, wo ich der Meinung bin, wo der Retailer zumindest eine bessere Überlebenschance hat. Ja. Mhm. Und das ist schon ein Punkt. Und wie gesagt, Daten ist schon ein wichtiges Kriterium, weil eben, egal wenn du es in Ausbruchsbeispielweise handelst, ja, dann soll das hochnotig passen, wo du, weil du da drüber über dem Hof kaufen willst.
Ja, klar.
Wenn das hoch nicht stimmt. Also wie gesagt, mein entscheidendes Erlebnis, das war eben vor 2007, das war eine Handelsplattform, die gibt es heute immer noch. Ja. Und da war es so, das war der Mini Russell, der war damals noch bei der CME damals, dann war er bei der ICE und dann wieder bei der CME jetzt. Ja. Und das weiß ich noch, wie gestern, dann wollte ich das Tag, also es waren drei Kontrakte, es war damals ein Tickwert von $10 pro Kontrakt, also 30 pro Tick. Mhm. Und ich wollte das Tagestief verkaufen. Also im Endeffekt der initiale Move war down, ja, und dann Retest und dann wollte ich das Tagestief verkaufen, quasi short gehen. Und im Endeffekt ist es so, pump, der tickt mich an, geht hoch und irgendwie waren $800 weg in kürzester Zeit. Und dann lade ich den Chart neu. Und dann sehe ich, dass der blöde Markt irgendwie 1,5 Punkte weiter unten kann. Also wie gesagt, 1,5 Punkte. Hm. Und und dann durch Zufall, dann kam erst der Niedertrader eben, weil das war so quasi mein Versuch Nummer 3 oder 4, eben ein vernünftiges Produkt zu bringen.
Ja.
Und das ist natürlich, muss man sagen, Trading, wie gesagt, da gibt es ja diesen Spruch, ja, Trading ist die schwerste, einfachste Sache der Welt. Ja, aber im Grunde ist es so, wenn du natürlich, sagen wir mit, wenn man es jetzt zum Kartenspiel übertragen will, wenn du mit dem Blatt spielst, wo du, sag ich mal, eigentlich das ganze Blatt nicht siehst, ja, dann hast du schlichtweg keine Chance, eben eigentlich irgendwie was zu holen. Und das ist eben das, warum ich eben hinter dem, was wir hier bei NinjaTrader machen, offen gesagt, da stehe ich schon dahinter, weil es einen Kunden oder den unseren Kunden wirklich in den Fokus stellt. Ja. Hm. Und und das ist eben, warum ich natürlich diese ganze MetaTrader-Geschichte einfach schon kritisch sehe. Ja. Weil du natürlich mit eine Abhängigkeit hast vom Broker. Ja, du hast im Endeffekt keinen, du bist da wirklich abhängig. Und wie viele Leute handeln beispielsweise so ein EA, so ein Handelsroboter auf MetaTrader?
Ja klar, dafür ist er ja bekannt auch, ne, dass das da geht.
Genau. Und das ist halt so ein Punkt. Ja. Also wie gesagt, im Endeffekt handeln da extrem viele Leute in der Blackbox. Ja, und im Endeffekt aufgrund irgendwelcher Daten, die ein Kunde beispielsweise, ja, oder die der Broker gestellt. Also ist auf jeden Fall so ein Thema, da können wir ewig philosophieren drüber, ja, aber es ist auf jeden Fall schon so, dass halt, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, dass viele Leute kommen da irgendwo hin, wie die in Bayern sagt man, wie die Jungfrau zum Kinde, haben wirklich die beste Absicht, ja, und im Endeffekt werden da zum Teil irgendwo reingeworfen, wo sie keine Ahnung haben, welches Haifischbecken das überhaupt ist.
Mhm. Mhm.
Und das ist tatsächlich was ich an der Branche nicht.
Ja, also hast du unter Umständen verfälschte Kurse, hast unter Umständen programmseitig eingegeben ein höheres Slippage und handelst unter Umständen in einer Blackbox mit einem Vollautomaten, den du auch nicht wirklich einsehen kannst, den du auch nicht verstehst. Und alles zusammen ist natürlich dann die Achterbahn ins Verderben. Jetzt stellt sich eher die Frage, was ist denn da die Lösung? Also was kann denn jemand, der wirklich sich auch als Privatanleger professionell in den Märkten bewegen will, ohne dass er jetzt irgendwie richtig viel Geld in die Hand nimmt und, keine Ahnung, sämtliche Datenabonnements nimmt und dies oder das und noch eine Handelsplattform von ein paar tausend Dollar, Euro, wie auch immer, kauft, was kann der denn machen? Weil MetaTrader ist ja deshalb auch so verbreitet, weil der halt einfach mit dabei ist.
Ja gut, MetaTrader ist deshalb so verbreitet, weil die Kosten sehr, sehr niedrig sind für die Brokerfirmen.
Ja, eben, ist halt dann mit dabei.
Und gut, wie gesagt, mir geht es dann nicht darum, auf MetaTrader zu schimpfen, weil es, wie gesagt, ehrlich gesagt, tangiert es mich nicht. Ja, was kann er machen? Also im Endeffekt kann er Mikrofutures handeln, meines Erachtens, was natürlich schon ein Schritt ist, wo man sagt, okay, wann kommt denn der überhaupt dahin, dass er Futures kennt? Also das ist eigentlich schon relativ spät dann. Und dann ist es so, dann wird er mit Sicherheit im Swing-Bereich was machen. Und dann soll er idealerweise Aktien handeln, idealerweise US-Aktien.
Ja.
Auf Swing-Basis. Ja, aber im Endeffekt ist es so, da gibt es meines Erachtens zwei wirkliche Gründe, die dafür sprechen. Das ist einerseits A, US-Aktien haben Volumen. Also das Handelsvolumen der US-Aktien ist einfach ein Vielfaches höher wie jetzt der deutschen oder der Aktien. Also das ist kein Vergleich. Und die Kostenstruktur natürlich.
Mhm.
Ja. Wenn du, keine Ahnung, also ich bin in dem Fall bei CapTrader jetzt hier, das Kunde, da das zahlst du einfach mal 4 Euro oder wie immer für eine US-Transaktion. Mhm. Gut, wenn du den Haus- und Hofbroker gehst oder zum Firma, dann zahlst du einfach schon mal das 3-, 4-, 5-fache wahrscheinlich. Ja, und im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich deutlich noch mehr. Ja. Mhm. Also, zumindest sind US-Aktien wirklich so von der Kostenseite auf alle Fälle place to be. Also das sind die zwei Wege. Weil die große Frage, die sich eben stellt, ist schon, wie profitabel denn Daytrading tatsächlich ist. Ja? Mhm. Also, weil ich sage mal so, man muss einfach mal sagen, es gibt natürlich, ich meine, deine Strategie, deine Expander-Strategie, sagen wir, die versucht, extremer der Märkte zu erkennen.
Ja.
Also du wirst aktiv, sagen wir, wenn ein Markt extrem überkauft ist oder extrem überverkauft, dann sind das Momente, wo du sagst, okay, dann nehme ich mir ein Stückchen mit.
Genau.
Ja. Oder sagen wir so, da siehst du für dich ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis. Gut. Der normale Retail-Trader, der handelt aber wahrscheinlich in der Mitte. Ja. Der ist genau in der Mitte. Und handelt dann halt links und her, links und rechts und verbrennt sich das ein Geld oft leider. Ja. Also ich bin ein Riesenfan von Systemen. Mhm. Also ich glaube tatsächlich wirklich an den automatisierten Handel. Ich glaube daran, dass wenn ich was backtesten kann, historisch mich überzeugen kann, dass es zumindest historisch funktioniert hat. In Zukunft zumindest kann ja keiner schauen. Ja. Aber wenn ich historisch überzeugt bin, dann habe ich zumindest ein besseres Gefühl, anstatt dass ich mich meine Nerven ruiniere, auf Deutsch. Ja. Und da ist es tatsächlich aber auch so, dass ich eher den Leuten zu Swing-Trading raten würde, ehrlich gesagt. Ja.
Ich meine, das, was du jetzt ansprichst, eher automatisiert und sein mit Backtesting, das ist ja alles ganz gut und schön. Und da sehe ich, wer träumt bitte nicht davon, einfach die Kiste anzumachen, auf den Knopf zu drücken und dann mach mal. Und ich trinke jetzt einen Kaffee. Und am Abend komme ich wieder und das Geld ist verdient. Ja, also mal ganz ehrlich, mehr geht ja wohl gar nicht. Ja, und dann kann ich ja noch mal hebeln und skalieren, weil dann ist das Geld eh verdient und jemand anders hat hier schon die Arbeit gemacht. Und dann tappen wir genau die gleiche Falle, in die alle anderen ja auch schon gehen. Ja? Überspitzt gesagt, mir ist schon klar, worauf du hinaus willst. Und ja, wir können natürlich daran forschen, aber, und da bin ich fest von überzeugt, am Ende ist automatisierter Handel auch nicht das, wo wir sagen, da können wir die ganze Arbeit abgeben, oder? Oder wie meinst du das?
Also ich sage mal so, das ist eine Aussage, die würde ich definitiv unterschreiben. Ich sage mal so, der 90% der Leute wären definitiv besser dran, ein durchschnittliches System zu haben, als weil sie selber haben. Hundertprozentig. Mhm. Hat einfach einen Grund, weil du einfach durch einen systematischen Ansatz zumindest du weißt, wann du die Reißleine ziehen kannst oder musst. Sag mal, das kannst du davor definieren, weil du historische Daten hast. Mhm. Oder das kannst du, sag mal, das kannst du nicht machen, wenn du einfach diskretionär handelst.
Ja.
Also ich kann dir sagen, den besten Kunden in Deutschland, den wir haben, der wohnt jetzt auch in Bayern, der wohnt gar nicht mehr so weit weg von mir. Mhm. Ja. Das ist ein Händler, der hat bei der Hypovereinsbank hat er gelernt. Handel Aktien, Futures, Kreuz, Quer und das ist ja schon seit 2010 irgendwie Kunde von uns und der zieht wirklich 100.000 im Jahr raus. Ja. Aber da ist es so, da darfst du wirklich, sag ich mal, jetzt auf das Konto bezogen, darfst du nicht auf irgendein Money Management schauen. Ja. Mhm. Der Typ hat einfach Kohle, ja, und das ist einfach so, jetzt machen wir mal ein Beispiel, ja, der hat 50.000 oben, dann kann es schon mal sein, dass der irgendwie 25.000 unter Wasser ist bei einer Swing-Position. Mhm. Ja, dann wird normal jeder sagen, Hilfe, ich will da bloß schnell weg hier. Mhm. Aber das ist im Endeffekt, das ist tatsächlich ein Teil, was einen diskretionären Trader ausmacht, dass der haargenau weiß, ob er recht hat oder nicht, mal ganz doof gesagt. Ja? Ja. Weil dass er weiß, er muss nachlegen, ja, oder nicht. Er kann aggressiv sein oder er muss vorsichtig sein. Das zeichnet einen guten Trader aus. Mhm. Das sind die Top 3%.
Das stimmt. Ja. Und das ist auch schwer.
Ja. Ist unglaublich schwer.
Ja. Ja.
Selbst der hat Phasen, wo er sagt, puh, da wusste ich jetzt selber nicht genau. Also ich kann mich erinnern, das war dann 2011 oder was. War auf jeden Fall eine Sommerbase auf alle Fälle in den Märkten. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, was 2011 oder 2013, keine Ahnung, weiß nicht mehr. Und da war es auf alle Fälle so, war er selber, habe ich ihn getroffen und dann hat er gesagt, ja, war selber so, dass er da selber sehr angespannt war, mal eine Zeit lang. Das ist witzig, ja. Der hat 5 Kinder Zu dem Zeitpunkt war es so, da war die Älteste war 18 oder 19 und das kleinste Kind war im Kindergarten. Und der war daheim im Wohnzimmer mit ein paar Monitoren. War cool, witzig zu sehen.
Ja. Ja, ich meine, das ist natürlich für dich eine Ausnahme, weiß ich, ja, mit Sicherheit ist eine Ausnahme in der Summe dann, ne, klar. Aber dass wir mal unter Wasser sind, ist immer auch das, ist ja ein Rechenspiel, ja, dass wir im Endeffekt, du sagst, bis 25.000 unter Wasser, wenn du nur 50 hast, ist es ein Problem. Wenn du 500.000 hast, ist eine andere Geschichte, ja. Und das ist einfach genau der Punkt. Und bei der Mio, okay. Wenn du aber sagst, ich krieg im Jahr 100.000 raus, bist aber 25.000 unter Wasser, dann hört sich das schon wieder gar nicht so toll an unter dem Aspekt. Das reicht dir, wenn du schon 50 vorne warst. So habe ich das jetzt zumindest rausgehört. Mhm. Aber am Ende, das sind ja alles Rechenspiele und auch Gedankenspiele. Und wir können uns gerne noch mal ein bisschen weiter auch darüber unterhalten, weil Ninja Trader, mein vielen ist ja vielleicht bekannt, vielleicht aber auch nicht. Ne? Das können wir jetzt an der Stelle natürlich nicht beurteilen. Ihr gebt den ja auch beispielsweise for free raus. Also den kann man sich, da musst du dich halt registrieren, dann kriegst du den als Download und dann hast du Zugriff auf End-of-Day-Daten, soweit ich mich richtig erinnere. Genau. Wo ist da der Hintergrund?
Gut, im Endeffekt, das hat ganz einen subtilen Grund, offen gesagt. Ja. Fokus ist natürlich auch hier der US-Markt. Ja. Wenn wir einen Kunden haben, sag ich mal, der die Märkte einfach auf End-of-Day-Basis analysieren möchte, dann soll er sich bei uns einloggen, pumpt, er muss nicht viel machen, installiert das Programm, verbindet sich einmal mit den kostenlosen End-of-Day-Daten, kann schauen, wo sein Portfolio ungefähr steht, hat eine professionelle Sicht auf die Märkte und gut ist. Ja. Mhm. Das ist aber jetzt keine große Kunst, sage ich mal. Ja, wenn das Ninja Trader ist, sage ich mal, wenn es um Thema Software geht, wirklich ein Biest, also es kann unglaublich viel. Mhm. Und das macht es natürlich mit Leichtigkeit. Ja. Also das ist wirklich so, wie wenn im Trading Invest und Investing, sag mal, hat in Amerika einen ganz anderen Stellenwert. Wenn du da auf die Straße gehst, sag mal, und triffst irgendeinen und sagst, und dann, sag mal, jeder Zweite wird einen Stock-Trading-Account haben, wird wissen, okay, der Tesla ist hot oder nicht. Ja? Ja. Das ist in Deutschland ganz anders. Also der Zugang ist dann natürlich weit größer in Amerika, wie es jetzt hier bei uns ist. Ja? Mhm. Und das ist der Hintergrund, warum wir das machen. Wir haben im Endeffekt immer eine kostenlose Variante, ja, weil die einfach, sage ich mal, viele Leute eben dann bringt, die sonst nicht kommen würden. Ja. Und dann haben wir natürlich eine sogenannte Lifetime-Variante und eine Miet-Variante, die dann eben Leute brauchen und mögen, die eben aktiver sind an den Märkten. Hm.
So, und das heißt, dann kann ich ja im Endeffekt auch auf meine Intraday-Daten zurückgreifen und dann eben das entsprechende Datenabonnement machen, wie ich das ja letzten Endes auch bei allen anderen Plattformen und Anbietern und Brokern ja auch dann letztendlich machen kann, wenn es über Futures geht, aber auch dann logischerweise dann die Aktienbörsen selbst. Ne?
Genau. Ja. Genau, also im Grunde ist es einfach so, der Fokus, sage ich mal, der aktiven Trader-Gemeinschaft, nenne ich jetzt einfach mal, ist halt einfach, weiß es nicht, ob es Slider ist oder nicht, ja, aber liegt im Grunde einfach auf Futures. Mhm. Warum? Weil es einfach ein zentralisierter Marktplatz ist, ja, wo du einfach fair behandelt wirst als Händler. Ja. Und weil es günstig ist und du hohen Hebel hast, das sind diese Punkte. Ja. Mhm. Du hast wenig Kapital, du hast hohen Hebel, das ist die Besonderheit am Future eigentlich, dass du einfach dieselben Rechte und Pflichten hast wie im Hedgefonds oder so. Ja. Ja. Du hast denselben Markt, man muss das Ganze vielleicht mit einem Kontrakt und nicht mit 100, aber ansonsten, sage ich mal, hast du keine Nachteile.
Ja, du siehst das gleiche Bild wie ein Hedgefonds, du schwimmst im gleichen Fahrwasser wie der Hedgefonds und du bist im Endeffekt ja auch nicht mit dem Abbild, mit dem Derivat dann mit dabei, wobei Future ist ja doch irgendwie schon eins, aber das ist noch eine andere Geschichte. Ja, aber du bist halt an einem und derselben, an einer und derselben Quelle unterwegs. Ja, das ist natürlich dann schon ein Unterschied.
Klar, und im Endeffekt ist es natürlich so, dass du zumindest, wenn es um die Preisfindung geht, kannst du sicher sein, sag mal, wenn der Datenanbieter, also dein Datenlieferant jetzt keinen Murks macht, ja, dass du tatsächlich, sag mal, einen fairen Kurs bekommst. Ja. Ja. Und im Endeffekt ist natürlich so, dass jetzt bevor diese Mikros wirklich großartig populär waren, hast du natürlich im Future-Bereich natürlich schon gewaltige Summen natürlich auch bewegt, auch nur mit einem Kontrakt.
Ja. Ja.
Also das, und dann ist natürlich schon so, dass im Endeffekt das natürlich eine gewisse Sicherheit hat, aber im Endeffekt bekommst du da als Privater natürlich einen professionellen Marktzugang. Und der Aktienhandel leider, glaube ich, oder der aktive Aktienhandel, der wird erst jetzt in den nächsten Jahren wirklich mehr und mehr kommen, glaube ich. Also erstmal wegen der Steuergeschichte, ja, aber auch, glaube ich, weil einfach die Leute sich mehr und mehr einfach damit auseinandersetzen werden.
Hm. Was siehst du denn so eigentlich mit dem ganzen Steuerthema? Ab 2021, ne, da geht es ja dann irgendwie schon los, zumindest in der Diskussion. Ich glaube, jetzt kann man nur noch nicht mehr nur 10, sondern 20.000 abschreiben oder einfach gegenrechnen, was aber am Ende vielleicht für viele auch nicht wirklich so attraktiv ist. Also, wo siehst du denn da die Lösung?
Ich versuche diese 20.000 oder 10.000, sind es 20.000, im Endeffekt, wenn du ein aktiver Trader bist und wirklich size handelst, ja, hast du den 2 Tage voll.
Ja, klar.
Also, das hört sich jetzt blöd an, aber du hast den 2 Tage, ist das Thema durch. Ja, also, im Endeffekt, was die Leute wirklich machen, die Geld verdienen, und im Size bewegen, die machen eine Firma, die hatten wahrscheinlich davor schon eine Firma. Ja. Und sagen wir so, und der Retailer, da weiß ich jetzt nicht, hier haben wir natürlich Gedanken darüber gemacht, aber ich glaube schon, dass der die Möglichkeit jetzt noch hat, mit Mikrofutures eben durchaus irgendwo die zu handeln. Ja. Also wenn man jetzt mal sagt, okay, es gibt 250, 260 Handelstage im Jahr, dann brechen wir jetzt einfach mal diese $100 runter, die am Tag verliert. Durch den Euro-Dollar-Kurs, ja, da sind wir so bei, da kommen wir schon ungefähr so hin, sag ich mal. Ja, dann hat er irgendwie ein paar Tage keine Zeit. Also das ist schon was irgendwo funktionieren wird, glaube ich. Aber ansonsten ist es natürlich eine Farce. Also meiner Meinung nach. Es ist eine Farce, dass irgendeiner, also wie gesagt, ich meine, der Scholz, der mit gerade eine unverschämte Summe an Geld verdient, sowas so pusht. Und sagen, okay.
Ja.
Also ist einfach schon so ein Punkt, wo ich für mich sage, wo ich irgendwie ein bisschen an Glauben verliere. Ja, weil ich sage mal, für mich ist Börse, sag mal, schon irgendwie Freiheit, ist irgendwie ein Punkt, wo ich sage, ich kann investieren in was ich will mit meinem Geld, das ich ja schon zigfach versteuert habe. Mhm. Und jetzt sage ich mal, werden Verluste anders gehandelt wie Gewinne. Ja, es ist schwierig. Also wie gesagt, ich wohne ja in Österreich, sage ich mal. Also ich wohne in Süddeutschland.
Ach, okay.
Ich bin zwar jetzt noch in Deutschland gemeldet, aber wohne da eigentlich auch mit drüben. Ich wohne da drüben. Mhm. Keine Ahnung. Also ich finde es halt sehr frustrierend, dass irgendwo die politische Klasse so weit weg ist, irgendwo vom normalen Bürger. Warum, sage ich mal, wird das eingeführt? Weil da wird keiner irgendwo, es ist eigentlich nur, wenn du Geld verdient hast, oder aktiv bist, wirst du bestraft, meines Erachtens.
Ja, gut, das ist natürlich, du bist so sehr nah an der Ideologie dann dran, ja, und da scheiden sich dann eh die Geister, ne, müssen wir auch mal ganz klar sagen.
Im Endeffekt ist es so, wenn ein Optionsschein und ein Hebelzertifikat, was meines Erachtens ja ausgeschlossen ist.
Ja,
ist es so, weil eine Option anders gehandelt wird wie ein Optionsschein und ein Hebelzertifikat, dann muss man ganz ehrlich, also wie gesagt, da brauche ich gar nicht anfangen zu überlegen, dann ist das die Frechheit schlechthin. Da kann ich sagen, die Bank hat die Lobby, die dürfen die Leute weiterhin bescheißen mit den Optionsscheinen und Hebelzertifikaten, aber der direkte Marktzugang, der wird anders gehandhabt und der wird anders besteuert. Im Endeffekt kann man einen Strich ziehen und sagen, okay, danke.
Weiß Bescheid.
Ja. Normalerweise, wenn man könnte, müsste man aufstehen und gehen.
Ja, am Ende ist es ja genau das, ja, das, was du sagst. Die einen haben eine Lobby und die anderen eben nicht. Und dann hast du eben Entscheider, die sich nicht so informiert haben und die auch keine Ahnung von der Materie haben. Und die treffen dann halt Entscheidungen nach Gutdünken oder nach Wohlfühlfaktor oder keine Ahnung. Oder was dann eben heißt, hey, Zertifikat hat halt keine Nachschusspflicht, aber die Kohle ist ja trotzdem weg, ja.
So. Der Scholz, ich meine, das war ja, ich glaube, irgendwann im Sommer, das war diese Aussage, er ist irgendwie unter der Mittelschicht, wo er mit seiner Frau 30.000 Euro im Monat verdient. Ja. Mhm. Und der macht quasi die Gesetzgebung dann darüber und in der Art und Weise, dass er eben das Originalinstrument schlecht besteuert für den Bürger und das Bankenprodukt, ja, wo die Bank Geld verdient, das wird dann quasi steuerlich besser gehandelt. Das ist irre. Ich finde es total irre. Also im Endeffekt ist das nicht ein schlechter Film.
Ja, also brauchen wir nicht weiter zu diskutieren. Also ich kenne niemanden, der da jetzt irgendwie Jura schreit, zumindest nicht so aus unserer Szene, unserer Branche, unserer Industrie, wie auch immer man es nennen will. Von daher ist immer die Frage, wie kann man es anders lösen? Und du hast 2 Dinge genannt oder eigentlich 3. Ja, es gibt ja auch noch andere Podcast-Folgen, wo das thematisiert würde. Ich verweise da auf Sergio von Fakim zum Beispiel oder auf Christoph Heuermann, die das eindeutig auch dann thematisiert haben. Ja, du kannst eine Firma gründen, du kannst dich natürlich zurückhalten im Trading, du kannst es ganz lassen, du kannst mit den Füßen abstimmen, kannst du alles machen. Aber am Ende musst du halt die Entscheidung treffen. Und das ist im Endeffekt ja genau das, worum es halt auch im Trading geht. Du kannst auch mit Hebelprodukten arbeiten, also die ne, mit echten Hebel, Knockout-Derivaten, kannst du auch machen. Die Frage ist halt immer, willst du das? Und wie professionell ist Trading dann eben auch noch? Und das ist eben die Frage, wie gewünscht ist das denn in Deutschland vielleicht auch noch? Ne? Ich glaube, es ist eher die Frage, ist es gewünscht, dass wir das können oder ist es eben nicht gewünscht? Und ich glaube, das ist eher die Frage, die, also wenn du mich fragst, mal unter uns und den Hörern logischerweise, das ist eher die Frage, die hier die Politik antreibt. Ja, da geht es nicht darum, jemanden zu beschützen, ist ja Käse. Wenn es nach mir geht.
Also im Endeffekt ist es natürlich so, das soll natürlich komplett abgeschafft werden. Also im Endeffekt ist es eine Gleichschaltung. Ja, also da wird jetzt die Banken haben da jetzt noch ein bisschen, die haben noch mal irgendwie ja, auf einen Aufschub bekommen, ja, dürfen dann ein paar Jahre mitverdienen. Ja, da werden jetzt die Leute mehr dahin getrieben, dass sie eben, wie du gesagt hast, dass diese Produkte handeln. Ja. Aber im Grunde, also wie gesagt, ich habe aufgehört, mich darüber zu ärgern, weil es eh nichts bringt. Ja, also,
absolut. Und deshalb ist eben auch mal die Frage, was ist die Lösung? Was ist die Lösung, wenn es eben dann heißt, Softwareprodukte funktionieren nicht so, wie wir uns das wünschen? Was ist die Lösung, wenn es heißt, ja, der Datenzugang ist nicht so perfekt? Ja, da müssen wir uns eben bewegen. Und deshalb führen wir auch solche Gespräche, um eben einfach auch zum Denken anzuregen, Impulse zu geben, um sich auch mal mit ein paar anderen Sachen zu beschäftigen, auch mal zu hinterfragen, auch mal kritisch zu fragen. Ja? Auf einer Messe, virtuell oder real, trotzdem dann hinzugehen und sagen, hey, wie sieht es eigentlich aus mit eurem Datenfeed? Worum geht es denn im Datenfeed?
Ja? Also das ist für mich war der Antrieb. Einerseits habe ich Trading geliebt und habe eine geschäftliche Chance gesehen, sage ich mal, mit der Ninja-Trader-Geschichte, mit der Datenqualität. Ja. Ja. Aber was mich, sage ich mal, kept me going, oder was ich jetzt mal auf Neudeutsch, also was wirklich dazu geführt hat, warum ich es dann länger gemacht habe oder lang gemacht habe, war einfach das, dass im Grunde man einigen Leuten doch tatsächlich doch ein bisschen helfen konnte.
Ja. Ja, so, und darum geht's, ja. Darum geht's auch bei Ausbildung, den Leuten zu helfen, die Dinge tiefer zu verstehen. Ja, sie müssen ihre eigene Erfahrung machen, aber wir können vielleicht die Fallhöhe etwas verringern. Ja, das wäre ja schon mal ein Vorteil. Das hilft ja einfach schon mal, Wissen auf was aufzuzeigen, worauf sie dann eben auch achten müssen, um eben dann vielleicht nicht den Komplettabsturz zu erleben mit dem Konto, sondern vielleicht einfach ein bisschen vorher auch abzubremsen und dann einfach die Kurve zu kriegen. Was hältst du denn von diesen, ich meine, es gibt ja auch immer wieder Broker, da heißt es, ja gut, wir haben ja DMA, Direct Market Access. Mhm. Ist es denn wirklich das, aus deiner Erfahrung, aus deiner Sicht?
Ja, es kommt drauf an. Also wie gesagt, das ist, ich meine, es gibt wirklich Firmen, ich nenne es mal zwei, also LMAX, also im Forex-Safety-Bereich, die haben wirklich, die haben ein komplett anderes Produkt. Das ist eigentlich kein Broker, das ist so ein MTF, Multilateral Trading Facility nennt sich das. Mhm. Das irgendwie funktioniert wie eine Börse. Da gibt es wirklich ein paar Firmen, die wirklich gut sind, neben dem Futures-Bereich. Und dann DMA ist natürlich das große Thema, ist natürlich, sage ich mal, vielleicht heute sogar im Aktienbereich immer mehr interessant, weil man natürlich dieses Commission-Free-Trading-Thema hat.
Ja.
Ja, also wie gesagt, und da ist es natürlich so, dass du natürlich keinen DMA-Zugang hast. Ja. Ja. Du handelst jetzt natürlich mit irgendeinem Broker, sage ich mal, der sagt, okay, du kannst Commission-Free handeln. Und da gibt es ja, braucht man was auf YouTube schauen, ja. Dann, der Aktivhandel kannst du vergessen, im Swing Trading ist bereits egal, bloß im Endeffekt, sobald du ein bisschen Size handelst, sage ich mal, ja, sobald du jetzt mal wie ein paar tausend Dollar oder Euro irgendwas kaufst, bist du eigentlich schlechter dran, die Leute kapieren das nicht, ja. Was aber natürlich, sagen wir so eine Robin Hood oder so, perfekt gemacht haben, die haben es geschafft, diese Einstiegsbarriere so niedrig zu machen, dass einfach jemand, der 18 ist oder 20, eigentlich mit ein paar Mausklicks sofort Aktien handeln kann. Der hat 1.000 Dollar da oben oder 5.000, egal was, und dann kannst du mit zwei Mausklicks bestätigst du jeden Risk-Disclaimer und dann bist du kannst du eine Aktie kaufen. Ja. Und die machen das. Es gibt da Statistiken drüber, dass er eben im Handel eben auf diesen Plattformen deutlich höher ist wie bei diesen alten, diesen klassischen Firmen, wie es in der TDA oder so. Mhm.
Ja.
TDA Trade. Ja. Und da gibt es natürlich auch Fälle, da werden dann Optionen gehandelt, ja, in Amerika. Und dann gibt es natürlich dann die Fälle, wo sich einer dann mehr oder weniger leider umbringt, ja, weil er eben ein paar hunderttausend Dollar im Minus ist. Ja. weil die Leute nicht wissen dann wiederum, was sie tun. Ja? Aber im Endeffekt ist natürlich so, was jetzt diese Fintech-Firmen gemacht haben, dass die natürlich diese Entry-Einstiegsbarriere natürlich unglaublich gesenkt haben. Mhm. Komplett konträr, wie jetzt natürlich eine Software ist wie NinjaTrader. NinjaTrader ist komplex. Mhm. Ja? Das ist jetzt natürlich nicht so easy, dass du sagst, okay, zwei Mausklicks und das funktioniert. Es gibt natürlich andere Lösungen, die dann einfacher sind. Ja? Aber wie gesagt, wie alles im Leben, der Einstieg ist immer ganz einfach, wird alles aber kompliziert auf Dauer.
Leider. Ja. Ja, so, und das ist natürlich auch mal dann einfach die Frage. So, also das heißt, es funktioniert. Du sagst aber den nächsten Punkt und das wirft dir die nächste Frage auf. So, jetzt hast du, was, kommissionsfreies Trading kostet gar nichts? Da muss doch auch ein Haken dran sein. Wird ja auch immer diskutiert, ja, da werden die Daten verkauft, das ist teurer, als wenn du selber bezahlen würdest und so weiter und so fort. Was ist denn da dran, aus deiner Sicht?
Ja, nee, das ist klar. Also im Endeffekt wird deine Order verkauft. Mhm. Klar, also im Endeffekt ist es so, und da wird Geld verdient. Also da gibt es, wie gesagt, diese einfachsten Beispiele. Sind ja Vergleiche zwischen der, sagen wir mal, der normalen Order, wo du einfach einen Trade platzierst, ja, du kaufst eine Apple oder wie immer, ja, oder kaufst auf jeden Fall, sagen wir, irgendeine Aktie, die einfach hohe Handelsvolumen hat, ja, und dann, die eben dann abgegeben wird an den Market Maker oder was.
Ja, ja.
Und da ist ganz klar, also da gab es ja zig Tests, ja, also man braucht es ja gerade mal auf YouTube schauen, wo einfach das Ganze dann einfach deutlich teurer ist. Und das wird den normalen Typen nicht davon abhalten, das Ganze zu nutzen, weil er meint, der Staat, das ist perfekt für uns Deutsche, und das ist einfach. Ja, du hast alles mit da, meistens in der App. Ja. Also im Grunde ist es ja Wahnsinn. Ja. Du bist in der App, also hast du keine Ahnung, wo denn eigentlich die Tiefs waren, dass du Stopp setzt, wie immer. Ja. Du kannst eigentlich nur investieren, aber die Leute sind ja deutlich aktiver. Also im Endeffekt sind sie extrem aktiv auf einer Plattform, die dir eigentlich die Information dafür nicht gibt.
Ja.
Du kaufst noch deine Orders, also quasi die Firma verkauft deine Orders für Geld, also darüber finanziert sie sich.
Mhm. Ja. Ja, klar.
Also sprich, du bekommst noch schlechtere Ausführungen, das ist wunderbar.
Ja, ja. Ja, so, also damit ist die Gebühr ja bezahlt, ja, das ist von mir kommissionsfrei.
Die Leute, ich habe mal einmal einen Fall gehabt, es war ein potenzieller Kunde, ist dann keiner geworden, wo dann einfach dann die Aussage, wo ich gesagt habe, hey, unser Produkt kostet Geld, ja, wenn du diese zusätzlichen Features nutzen möchtest. Aber glaub mir, ich habe es eigentlich gut gemeint, ich habe gesagt, glaub, wenn irgendwas umsonst ist, dann wirst du die Rechnung auf irgendeine andere Art und Weise zahlen.
Ja.
Er hat es mit Sicherheit gezahlt, die Rechnung, aber unsere Software hat er auf jeden Fall nicht bezahlt.
Ja, so. Und ja, irgendeiner muss die Party ja bezahlen. Ja? Und das ist halt immer das Gleiche. Und deshalb
das ist wirklich das Interessante. Wenn man sich da mal anschaut, wie denn, sagen wir mal, speziell ist jetzt wieder Forex-Safety-Bereich, wie denn diese Bibo-Broker denn arbeiten, was da Geld verdient. Ja, es sitzen viele auf Zypern oder haben zumindest in der Vergangenheit, die meisten Firmen waren auf Zypern. Ja. Und da hat es richtig, das hat Millionen verdient.
Ja, klar.
Also wenn man mal schaut, also beispielsweise, da gibt es ja nicht viele börsengehandelte Firmen, aber es gibt ja 70 Markets beispielsweise, sind wieder börsengehandelt, da kann man mal schauen, wie viele Kunden die haben. Die werben im Moment damit, dass sie 80.000 Kunden haben.
Ja.
Und die haben eine Marktkapitalisierung über 1 Milliarde. Mhm. Also laut und Vista, das ist bloß so, da schaue ich immer, weil ich dann mit den Ohren schlackere. Ja. Also wie gesagt, wenn du 80.000 Kunden hast und bist 1 Milliarde wert, dann muss viel Geld verdient sein.
Ja, klar, da muss dann was laufen. Und ja, deshalb ist auch die Frage, was ist denn für einen Privattrader oder für einen Normaltrader, Retail-Trader, was ist denn das beste Setting? Dann doch etwas zu nehmen, was vielleicht eine Gebühr kostet, vielleicht ein bisschen höher in der Gebühr ist, wo man sagt, okay, das ist ein ordentliches Haus, die gehen auch mal ans Telefon, wenn ich anrufe, da kann ich mich eben nach dem aktuellen Kenntnisstand und normalen Umständen darauf verlassen, dass die mich eben nicht über den Tisch ziehen. Aber dafür kostet halt auch irgendwie 3 Cent mehr im Jahr oder was weiß ich. Oder dann doch irgendwie zu sagen, ich weiß, worauf mich einlasse, aber ich mache alles billig und nehme halt die Plattform vom Broker, nehme die Daten vom Broker, weiß aber, dass ich am Ende Snippets habe. Aber es fühlt sich eben billiger an. Was ist besser? Relativ einfache Frage.
Ja. Das, im Endeffekt ist es so, dass du dass der Kunde, ja, sage ich mal, der König ist und sich entscheidet. Und der wird sich immer für das entscheiden, was billiger ist.
Ja.
Also, und das ist die ehrliche Antwort dahinter. Ja. Der Kunde wird leider immer den Weg gehen, wo er am billigsten fährt. Also das ist meine Meinung dazu. Also das ist, du kannst dem Kunden sagen, pass auf, du hast dir das Bessere, du hast die besseren Daten, du hast die, du bist fairer behandelt. Mhm. Ist dem egal. Also meiner Meinung nach zumindest. Also ich glaube, dass der sich immer für diese billige Variante entscheidet.
Ja, die Gefahr ist groß. Von daher, Christoph.
Du musst einfach davon ausgehen, schau her, wenn du, um eine intelligente Entscheidung treffen zu können, musst du eigentlich ja schon Erfahrung haben. Als wenn du die Erfahrung nicht hast, dann kannst du eigentlich gar keine Entscheidung treffen und im Endeffekt kommst du gar nicht da drauf. Du wunderst dich vielleicht, dass du Geld verlierst, du wunderst dich vielleicht, dass du irgendwie nicht Erfolg hast. Ja? Ja. Aber im Endeffekt, aber da gibt es ja zig andere Gründe auch dafür, dass du aber vielleicht irgendwo $50 pro Hour mehr zahlst.
Ja.
Weißt du nicht.
Ja, klar. Und das summiert sich ja alles zu deinen Verlusten dazu, plus, und wird von deinen Gewinnen abgezogen, minus. Das heißt, das Missverhältnis oder das Verhältnis Gewinn und Verlust geht ja nochmal mehr außer Kontrolle in dem Sinne. Also, wenn das
so ist. Da kann ich ganz klar mit Zahlen arbeiten. Das sind jetzt Zahlen vom Future Markt auf dem Mini-S&P gemessen. Ja, das Stages-System oder eines der besseren, also ich habe verschiedene Systeme, die haben so Durchschnittstrades, nennt sich das, Average Trade zwischen $50 and $200
Day-Trade-System.
Ja. Für $50 Day-Trade-System kannst du handeln und $100 Day-Trade-System ist genial, das $200, das handelt jetzt nicht so viel, das ist super auch. Ja. Aber wenn du jetzt sagen wir $50 pro, oder $25 pro Transaktion handelst oder mehr zahlst,
ja,
ist das, dann kannst du aufhören.
Ja,
das ist, geht so schnell und im Endeffekt ist dann halt vorbei.
Ja, das ist definitiv so. Also halten wir fest, Christoph, und damit können wir auch dann zum Ende übergehen. Lieber mehr investieren in die, erstens, ich höre sowas wie Ausbildung, zweitens auch gucken, dass ich eben einfach nicht, ja, da wird nichts verschenkt im Leben, grundsätzlich nicht. Ja. Das müssen wir uns mal ganz klar sagen, es kostet alles irgendwas, auch wenn es sich nicht so anfühlt, aber in der Summe, irgendwo muss es ja herkommen. Irgendjemand will immer Geld verdienen, das müssen wir uns immer wieder klar machen. Also deshalb genau auch hinschauen, beim Broker, bei den Daten, bei der Plattform, geht das alles mit rechten Dingen zu, passt das alles, funktioniert das alles. So, jetzt bist du natürlich, sagen wir, für unser Gespräch zufällig beim Ninja Trader, aber natürlich, es gibt auch andere Plattformen, ne, sehr hier neutral in dem Sinne, ne, die auch was können. Es gibt aber genauso, wenn nicht noch mehr Plattformen, die eben immer schwierig sind. Deshalb genau hinschauen und sich auch informieren, in den sozialen Medien, dann halt in entsprechenden Gruppen und so weiter und so fort. Also damit das einfach mal ganz, ganz klar ist.
Das ist aber die große Gefahr, Wieland, finde ich. Ja, wenn du dich mit diesen sozialen Medien, ist halt wirklich meines Erachtens wirklich eine schwierige Geschichte, weil du eben die einzelnen Gruppen hast. Wenn du ganz objektiv gesehen mit zwei Schritte zurück, wenn du jetzt irgendeine Gruppe hast, dann ist die Gruppe von irgendjemand gegründet. Der hat eine Absicht dahinter.
Ja, in der Regel.
Ja, klar. Also es ist sehr, sehr schwer. Also wie gesagt, gibt leider in Deutschland jetzt nicht viele gute, finde ich. Ja, also,
finde ich zumindest, ja. Stimmt, es gibt einige gute.
Ja, schon.
Aber ja, das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Und in dem Sinne, es ist natürlich trotzdem so, auch wichtig, dass du nie aufhörst zu suchen und zu gucken und dich zu informieren und immer auch zu hinterfragen, gerne auch kritisch zu hinterfragen. Ja, mich, denn wer auf kritische Fragen vernünftige Antworten gibt, wird auch sicherlich eher der bessere Partner sein, als jemand, der dann ausweicht und eben nicht darauf zu sprechen kommt. Ich glaube, damit können wir das dann auch so lassen. Christoph, danke dir für deine Zeit, für deine Insights und für die ganz, ganzen Hintergrundinformationen rund um all die ganzen Themen, die unseren Beruf, unseren Job, aber auch unsere Branche so ausmachen. Und in dem Sinne werden wir da bestimmt nochmal anknüpfen. Aber hier an der Stelle erstmal vielen, vielen lieben Dank.
Tut mir leid, das ist zu viel gequatscht. Vielen Dank, Wieland.
Christoph, danke. Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse. denn wenn wir über Impulse sprechen, dann heißt es natürlich auch für dich, dass du überlegen musst, wie kann ich das in meine persönliche Praxis am besten auch umsetzen, adaptieren und dabei halt eben alles Gute, viel Erfolg. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn auf jeden Fall mit deinen Freunden, Bekannten und all denen, von denen du weißt, dass sie sich für Börsenhandel und Trading interessieren. Hinterlass mir gerne auch eine Bewertung oder schick mir eine E-Mail, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest. Folge mir auf Facebook und vergiss nicht, den Newsletter zu abonnieren, der Torero Trader School, um eben immer auf dem aktuellen Stand der Dinge zu sein, was Veranstaltungen, Ausbildung, Schulung, Vorträge oder auch neue Artikel angeht. In dem Sinne freue ich mich aufs nächste Mal gemeinsam mit dir, wünsche dir viel Erfolg, alles Gute. Bis zum nächsten Mal bei Torero Trader Insights, dein Wieland Alt.
Da du ja noch da bist, ich will dich nochmal einladen in die VTRD. Schau mal vorbei, vtrd.de. Schau dir an, wo die Regionalgruppen sind und ob die Webinare vielleicht auch nochmal interessant sind. Dann werde gerne ein Mitglied bei uns.